Guten Morgen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Unser heutiger Predigttext, der steht in Jesaja 43 und ich habe den genannt Zuhause bei Gott dem Herrn. Wollen wir mal hören, was da so bei rauskommt. Wer in Deutschland geboren wird, wird registriert. Der Staat kennt uns. Und wenn man dann noch männlich ist, hat der Staat ein besonderes Interesse an meiner Interesse. In meiner Jugend gab es noch die sogenannte Wehrpflicht. Jeder Junge wurde zu einem bestimmten Alter zum Stabsarzt zitiert und geprüft, ob er wehrtauglich ist. Als ich das Abi hinter mich gebracht hatte, kam dann natürlich auch diese Aufforderung, mich in einer Kaserne zu melden. Der Staat hatte einen Anspruch auf mich und es gab keine Möglichkeit, da auszuweichen. Die Untersuchung kam, aber zu meinem Glück hat mich mein krummer Rücken davor bewahrt. Man sieht das ja. Den Grundwehrdienst leisten zu müssen. Aber das hat der Staat entschieden, sozusagen als mein Eigentümer. An dieser Stelle wird deutlich, dass wir in vielerlei Hinsicht abhängig sind. Es gibt aber auch andere Abhängigkeiten. Unser heutiger Bibeltext aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 7, zeigen, dass wir in allererster Linie von dem abhängig sind, der uns geschaffen hat. Wir lesen zunächst den heutigen Bibeltext. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir haben es ja eben schon in der Wochenlosung gehört. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte du dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und Sünden halte nicht zurück. Zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die in meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet habe und gemacht habe. Bevor wir uns diesen Text näher ansehen, ist es gut zu wissen, wie man das alles zeitlich einordnen kann. Jesaja hat in der Zeit von 740 bis ungefähr 701 vor Christus seine Botschaft verkündet. 722 bis 720 vor Christus, also 20 Jahre davor, war Samaria erobert worden und die Bewohner nach Babylon verschleppt. Die Herrscher waren damals Ossia und dann Hiskia. Hiskia tat wohl, was dem Herrn gefiel. Jesaja hat ein gutes Verhältnis zu ihm. Besonders die Geschichte der Belagerung Jerusalems im Jahre 701 vor Christus, bei der Hiskia sich ganz auf den Herrn verlässt, ist legendär. Wie wir letzten Sonntag in der Predigt erfahren haben, hat Gott sich Abraham ausgewählt, um mit ihm einen Bund zu schließen und mit ihm ein Volk zu gründen. Abrahams Sohn Isaak hatte dann zwei Söhne, nämlich Esau und Jakob, wovon Gott Jakob erwählte. Den nannte er dann Israel. Seine 12 Söhne wurden zu den Stämmen Israels, wie wir sie heute noch kennen. An diesem Jakob bzw. an das aus ihm entstandene Volk wendet sich Gott in unserem heutigen Text. Zunächst gibt sich Gott zu erkennen. Ich bin der, der dich geschaffen hat. Es ist ja wichtig zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Gottheiten sind oft unnahbar, unfassbar und in ihrem Wirken willkürlich. Anders dieser Gott. Er betont von vornherein, dass Jakob und er sich nahe sind. Mehr noch, dass alles, was Jakob ist, durch diesen Gott geworden ist. Israel, du bist mein Geschöpf. Ich bin es, dein Vater. Das klingt ein wenig nach Marionette, an deren Fäden der Chef zieht. Nein, das kann es nicht sein, denn Israel scheint auf Abwege geraten zu sein. Ist wohl seine eigene Wege gegangen und hat sich verstrickt in Schuld und Gottesferne. Denn Gott sagt hier, dass Israel erlöst werden musste. Auch das hat Gott für sein Volk getan. Er ist ihm nachgegangen und hat es zurückgeholt von seinen Abwegen. Er hat Israel erlöst von seinen Verstrickungen. Fürchte dich nicht, lautet Gottes Zuspruch. Das Nordreich war ja schon in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt und Juda, also das Südreich, lebte in ständiger Furcht davor, dass auch sie erobert, gequält und getötet werden könnten. Oder dass sie ebenfalls aus ihrer Heimat entführt und nach Babylon gebracht würden. Sie hatten also allen Grund, in Furcht zu leben. Nein, sagt Gott, fürchte dich nicht. Na, der hört gut reden. Die Situation ist doch eindeutig, die Bedrohung ist real. Und das ist sie eigentlich immer. Die Bedrohungen wechseln, aber sie sind oft sehr hautnah und da kann schnell Panik aufkommen. Und es gibt immer wieder Menschen, die das auch noch verstärken und jemand in Angst und Schrecken versetzen. Und jemand, der Angst und Schrecken hat, der macht Fehler. Darüber freut sich dann der Widersacher Gottes, nämlich der Teufel. Und das hat sich über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg nicht geändert. Vor 70 Jahren waren es vielleicht der Zweite Weltkrieg und die damaligen Feinde, ähnlich wie bei den Juden vor 700 Jahren. Also 700 vor Christus, Entschuldigung. Heute ist es die Corona-Pandemie oder die Klimaerwärmung. Alles das ist meist nicht richtig greifbar, aber es macht fürchterliche Angst. Darum der eindringliche Appell Gottes hier, dass sich Israel nicht fürchten soll. Aber das ist ja oft leichter gesagt als umgesetzt. Angst verschwindet ja nicht einfach nur, weil jemand sagt, dass man keine Angst haben soll. Gott setzt sich deshalb auch eine Begründung hinzu. Weil ich dich erlöst habe. Das ist eine unheimlich große Zusage. Gott will uns herauslösen aus unseren Ängsten. Er will uns den Blick weiten, um unseren Blick auf ihn selbst zu richten. Ich bin der Rettungsanker in allen Nöten. Ich bin der verlässliche Partner, sagt Gott. Und er ist ja auch mit Stärke und Macht ausgerüstet, so dass das keine leeren Versprechungen sind. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Der Name, das ist eine wichtige Sache. Vor kurzem hatte ich ein Problem mit einer Internetfirma. Natürlich habe ich angerufen. Und als erstes hieß es, ich heiße Max Mustermann. Was kann ich für Sie tun? Jetzt weiß der Kunde, mit wem er es zu tun hat. Wen er anrufen kann, kann er das sich auf dieses Gespräch beziehen. Wenn man sich beschweren will, kann man das gezielt bei diesem Mitarbeiter tun. Wir sehen schon, dass wenn man den Namen weiß, dann hat man auch eine gewisse Macht über diese Person. Mit dem Namen kann man eine Beziehung zu der Person herstellen. Das ist der Grund, warum wir bis heute nicht wissen, wie Gott wirklich heißt. Wir sollen nicht über Gott verfügen können. Ich bin, der ich bin, hebräisch Jahwe oder Jahwe, nennt er sich, als Mose fragt, wie er Gott anreden soll. Naja, besser als nix. Aber damit wird Gott nicht verfügbar. Er bleibt der unnahbare Gott und das ist sicherlich gut so. Wenn also eine Beziehung zwischen Gott und einem Menschen aufgebaut werden soll, muss das von Gott ausgehen. Aber genau das ist das Anliegen Gottes. Er möchte mit uns eine Beziehung aufbauen, eine partnerschaftliche Beziehung. Deshalb ruft er uns bei unserem Namen. Er kennt uns ganz genau. Er weiß, was für uns gut ist und er gewährt Nähe. Die Erklärung dazu liefert er gleich hinterher. Denn du bist mein. Wir gehören Gott. Aber das ist nicht so wie bei uns Menschen. Wenn wir uns etwas kaufen, dann ist es ja unser. Darüber können wir verfügen. Wir benutzen es und werfen es später weg. Wenn wir Gott gehören, dann beschützt er uns und er sorgt für uns. Und er wird uns niemals wegwerfen, weil wir ausgedient haben. Das wird dann spätestens ab Vers 2 deutlich. Das ist wie die Erneuerung des mit Abraham geschlossenen Bundes. Und wieder hat Gott nicht nur die augenblickliche Situation vor Augen, sondern das große Ganze. Israel hat diese Zusagen schon ganz konkret erfahren. Beim Auszug aus Ägypten sind sie durch das Rote Meer gegangen und dabei hat Gott mit Hilfe eines starken Sturmes das Wasser geteilt, so dass sie dorthin durchgehen konnten. Die nachsetzenden Truppen des Pharaos aber ertranken. Ein paar Jahrzehnte später mussten sie den Jordan überqueren und wieder hat Gott das Wasser aufgehalten, bis alle Israeliten durch das trockene Flussbett gegangen waren. Dann erst kam das Wasser zurück. In der Verbannung in Babylon gab es mal die Situation, dass gläubige Juden dem damaligen Herrscher verweigerten, ihn anzubeten, so wie man einen Gott anbetet. Sie wurden dafür in einen Feuerofen geworfen, aber sie verbrannten nicht und kamen unbeschadet wieder heraus. Eine bemerkenswerte Geschichte, aber Gott hat es ihnen zugesagt. Wasser und Feuer waren damals schon die größten Bedrohungen für die Völker. Dass ihr Gott sie davor zu schützen versprochen hatte, war eine großartige Zusage. Allein das hätte die Menschen damals schon dazu veranlassen müssen, Gott gehorsam zu sein und ihr ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Feuer ist zudem das Symbol für die Hölle. Jesus hat uns versprochen, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwinden werden. Auch das hat bereits seinen Ursprung in unserem heutigen Text. Gott lässt seinem Volk über Jesaja mitteilen, ihr seid nicht verloren, ihr seid dem Teufel nicht schutzlos ausgeliefert. Ihr habt einen starken Verbündeten. Genauer, der Herr über alles wird euch persönlich vor den listigen Angriffen des Teufels schützen, wenn ihr euch zu ihm haltet. Durch Jesus gilt uns auch heute uns als die fernen Heiden diese Zusage. Wenn wir an ihn glauben, und das möchte Jesus von ganzem Herzen, wir werden dadurch zu Jüngern. Nun denke ich nicht, dass wir öfter solche Wasser- und Feuerbedrohungen erleben müssen. Das kann natürlich mal vorkommen für einzelne Christen, aber sicher ist das auch im Übertragenen gültig. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal die Situation erlebt, wo wir sagen, da hatten wir aber einen Schutzengel. Gott ist für uns und wir werden immer wieder Erfahrungen damit machen, dass er für uns sorgt. Und noch einmal betont Gott, dass er unser Herr ist. Wie ist das gemeint? Er der Gutsherr, wir die Knechte? Nein, viel, viel mehr. Er ist unser Gott. Er ist der absolut Heilige. Jemand ohne Fehl und Tadel. Er ist der einzig wirklich Gute, sagt uns Jesus. Und obwohl Jesaja diese Worte Gottes an das Volk Israel richtet und hier betont, dass es der Heilige Israels ist, geht er gleich noch einen Schritt weiter und bezeichnet diesen Gott als Heiland. Das ist später die Bezeichnung für Jesus. Jesus ist unser Heiland. Auch wir sind schon mit eingeschlossen in diese lebendige Beziehung, die Gott zu den Menschen aufbaut. Unser Gott, unser Heiland, Jesus, der Erretter. Wir haben es bei Jesaja mit Prophetie zu tun. Jesaja hat wohl auch immer die damalige Situation vor Augen. Und so geht sein Blick auch zu den Nachbarvölkern. Ägypten war stets wichtig für Israel. Israel selbst lag immer zwischen den damaligen Großmächten Ägypten und Babylonien. In der Zeit Davids und Salomons konnte sich Israel gut behaupten zwischen den beiden Supermächten der damaligen Zeit. Aber später, als die Israeliten nicht mehr so recht an Gott glauben wollten und sich Götter und Götzen machten, ließ Gott die Macht Israels schwinden. Fortan musste Israel Schutz suchen bei einem der beiden Mächte, um nicht dazwischen aufgerieben zu werden. Und das war das Problem jener Zeit. Die Könige von Israel neigten dazu, sich auf Ägypten zu verlassen und darauf zu vertrauen, dass sich Ägypten gegen Babylon verteidigen könnte. Die Propheten waren aber strikt dagegen. Israel sollte sich auf den Herrn verlassen und nicht auf weltliche Bündnispartner. Und so verheißt Jesaja, dass Ägypten, welches den Gott Jahwe kennengelernt und abgelehnt hatte, nicht gegen Angreifer bestehen würde. Gott ist immer noch für sein Volk und lieber lässt er das Ägyptenreich untergehen, als es zuzulassen, dass seinem Volk etwas passiert. Als Lösegeld bedeutet, dass die Ägypter anstelle der Israeliten leiden sollten. So handelt Gott. Jahrhunderte später wiederholt sich der Vorgang. Da geht der Sohn Gottes, also Jesus, an das Kreuz und stirbt an unserer Statt. Jesus wird zum Lösegeld für seine Christen. Dann nennt Jesaja noch Kusch und Seba. Kusch war ein Enkel von Noah, ein Sohn Hams. Seba ist dann der erstgeborene Sohn des Kusch. Dieses Volk war im heutigen nördlichen Sudan ansässig. Die Gegend wurde früher Nubien genannt. Das Volk Seba könnte demnach im Quellgebiet des Nils ansässig gewesen sein. Dafür spricht, dass die Menschen als sehr hochwüchsig beschrieben werden. Jesaja beschreibt sie als ein fernes Volk, welches sich später Jahwe unterwerfen wird. Der Zusammenhang, warum Jesaja diese an dieser Stelle nennt, liegt eventuell in der Nähe zu Ägypten. So richtig habe ich das auch nicht rauskriegen können, warum er das jetzt gerade anführt hier. Es gibt da eine kleine Geschichte, die ganz gut zu unserem Text passt. Ein Fischer ist mit einer Frau verheiratet, die er sehr lieb hat. Aber diese Frau ist ihm nicht treu und eines Tages wird sie dann auch beim Ehebruch erwischt. Nach den Gesetzen des Landes wird diese Frau zum Tode verurteilt. Das soll die Genugtuung für den Fischer sein. Der Fischer nimmt das Urteil reglos hin. Die Frau soll von der über 100 Meter hohen Klippe an der Küste gestürzt werden. Man fragt den Fischer, ob er noch etwas zu der Frau sagen möchte. Der Fischer überlegt und dann sagt er, ich bin nur ein einfacher Mann. Das werden wichtige Worte sein. Da muss ich erst drüber schlafen. Morgen früh werde ich ihr sagen, was zu sagen ist. Dann könnte sie die Klippen runterstoßen. Das klang vernünftig und man beschloss, die Frau über Nacht ins Gefängnis zu werfen und am frühen nächsten Morgen wieder zusammenzukommen und für den Vollzug des Urteils zu sorgen. Auch der Fischer erschien am nächsten Morgen an den Klippen und ging auf seine Frau zu mit den Worten, »Was du getan hast, ist wirklich unverzeihlich. Du gehörst zu mir und darum stoße ich dich jetzt persönlich von der Klippe.« Ein Raunen ging durch die Zuschauermenge und dann stieß der Fischer seine Frau tatsächlich von den Klippen. Danach ging er fröhlich von dann. Natürlich hatten die Zuschauer alle mit abgestimmt, dass die Frau sterben müsse, aber so eine brutale Kaltschnäuzigkeit des Fischers hatten sie nun wirklich nicht erwartet. Der Fischer ging den Berg hinunter bis zum Strand. Dann kletterte er die Klippen ein wenig hoch und da lag seine Frau, unversehrt, in seinem Fischernetz, welches der Fischer in der Nacht dort befestigt hatte. Er holte seine Frau heraus, die fragte ihn, »Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich gerettet?« Der Fischer entgegnete, »Weil ich dich unendlich lieb habe.« Ich weiß nicht, wo diese Geschichte herkommt, ich kann also keine Quellenangabe machen. Ich habe sie irgendwo gehört und ich fand, sie passte hier ganz gut in den Text. Genauso lieb hat auch Gott sein Volk. Genauso liebt auch Jesus uns. Er musste ertragen, dass Petrus ihn dreimal verleugnete. Er musste ertragen, dass Judas in völliger Verblendung ihn ans Messer geliefert hatte. Und er hat ertragen, wie sie ihn verspottet und ans Kreuz geschlagen haben. Aber der Vater hat ihn doch gerettet, auch wenn es zunächst nicht so aussah. Und als Auferstandener und durch den Heiligen Geist ist auch heute noch unser Partner und Beschützer. Des Fischers Frau wird sicher nie wieder fremdgegangen sein, und wir sind ebenfalls aufgefordert, um der Opfertat Jesu willen, uns nun ganz unserem Herrn anzuvertrauen und ihm zu folgen. Das sieht ganz konkret so aus, dass wir täglich im Gebet in der Stille nach seinem Willen fragen sollen. Dass wir immer zuerst überlegen, was möchte Jesus denn nun, dass ich tue? Wir können viele Pläne schmieden. Wir können Gott bitten, dass alles zu segnen und sein Okay dazu zu geben. Aber wirklich folgen tun wir nur, wenn wir tun, was er plant. Joni Eriksson war ein sportliches, junges Mädchen in den USA, so in den 80er Jahren war das, welches durch einen Sprung in ein unbekanntes Wasser einen Genickbruch erlitt und fortan querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzen musste. Sie konnte nur noch den Kopf bewegen, noch nicht mal die Hände. Konnte also wirklich gar nichts machen. Auch den Rollstuhl selber konnte sie nicht bedienen. Sie wurde gläubig und konnte vielen Menschen von Jesus erzählen. Auch konnte sie gut singen. In einem Lied sagt sie, übersetzt, o Herr, großer Autor des Lebensbühnenstücks, lass mich in Weisheit erkennen, dass ich nur die Rolle zu spielen brauche, die du für mich geschrieben hast. So wurde sie zum Segen für ganz viele Menschen. Gott brauchte nicht eine durchtrainierte junge Sportlerin, um sein Wort unter die Menschen zu bringen, sondern genau diese hilflos im Rollstuhl sitzende junge Frau. Joni tat genau das, was Jesus von ihr wollte. Und so konnte sie entgegen aller menschlichen Logik Tausende zu Jesus führen. Besser kann man nicht beschreiben, wie ein Leben mit Jesus aussehen kann. Und noch einmal betont Gott in Vers 5, dass die Menschen des Volkes Israel, sein Volk, sich nicht fürchten sollten. Er ist bei ihnen. Das ist Grund genug, sich ganz auf Gott zu verlassen und ihn machen zu lassen. Das damalige Problem war ja, dass 9/10 des Volkes bereits in der Verbannung im Lande Babylon waren, also 1000 Kilometer weit weg von der Heimat. Und später, als Israel Jesus abgelehnt hatte und ihn kreuzigen ließ, wurde das Volk erneut zerstreut und diesmal dann in alle Welt. Aber die Zusage gilt, dass er seine Kinder, wie hier die Israeliten genannt werden, aus allen Ecken der Welt zurückbringen wird. Und das durften wir dann auch wirklich erleben. Die Jüngeren unter uns werden das vielleicht in der Schule gelernt haben, die Älteren können sich vielleicht noch erinnern. 1949 wurde der Staat Israel wieder gegründet. Fast 2000 Jahre hat es von der Zerstreuung bis zur Sammlung gedauert. Für uns Menschen, die jeder für sich meist noch nicht mal 100 Jahre eigene Jahre überblicken können, eine unvorstellbar lange Zeit. Für Gott macht das aber keinen Unterschied. Das heißt, 1000 Jahre sind für ihn nur wie ein Tag. Und er hält seine Zusagen ein, auch wenn es nach unserem Empfinden unendlich lange dauert, bis es soweit ist. Ich finde, das ist schon ein ganz besonderes Ding. Wie viele Kulturen sind untergegangen? Wie viele Völker existieren heute einfach nicht mehr? Denken wir an die Inkas und die Azteken. Und viele Völker existieren heute nur noch als unmittelbaren Nachfahren. Man wird wohl kaum die Norweger heute noch als Wikinger bezeichnen und ein Iraner ist eigentlich kein Assyrer mehr. Es gibt nur wenige Kulturen, die sich bis heute erhalten haben, so vielleicht die Chinesen. Aber selbst die wurden zeitweise derartig von Mongolen infiltriert, dass das Aussehen auch heute noch davon geprägt ist. Und dabei gab es das chinesische Reich durchgehend über tausende von Jahren. Die Israeliten aber verschwanden fast 2000 Jahre komplett von der Weltbühne. Und doch sind sie heute wieder da. Als echte Israeliten. Und Jahwe ist immer noch ihr Gott. Das ist schon ganz was Besonderes. Aber typisch für Gott. Er hatte auch damals schon alle Menschen im Blick. In Vers 7 spricht er davon, dass es um alle Menschen geht, die mit seinem Namen genannt sind. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Christus. Wir sind Jesu Jünger und damit Christen. Wir sind mit seinem Namen genannt. Was für eine wunderbare Erkenntnis. Wir dürfen dabei sein. Er wird uns eines Tages einsammeln und in sein Reich bringen. Egal, ob wir in Ost oder West wohnen, auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel. Alle Christen sollen dabei sein. Und da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass das heutige Israel mit einer Größe, die vielleicht mit Schleswig-Holstein zu vergleichen ist, nicht ausreicht, um alle Juden und Christen dieser Welt aufzunehmen. Gott wohnt im Himmel und da ist genug Platz für alle. Und nicht nur für alle Lebenden, sondern auch alle, die je an ihn geglaubt haben. Auch wenn sie länger tot sind. Eine umwerfende Zusage, die wir hier aus dem Munde von Jesaja erfahren. Ich bin dabei. Aber warum macht Gott das bloß? Er hat die Menschen zu seiner Ehre geschaffen und er hat sie perfekt und gesegnet geschaffen. Es war der Mensch, der daraus weggelaufen ist. Und seitdem bemüht sich Gott, diese Menschen wieder zu sich zu führen. Er tut das aber auf der freiwilliger Basis und erwartet in Liebe darauf, dass wir zu ihm kommen. Darum sollten wir uns auch diese Woche auf die Suche nach ihm machen und in die Stille hineinhören, ob wir nicht seine leise Stimme hören können. Lassen wir uns von ihm führen und mit ihm durch diese Woche gehen. Erkennen wir, welche Rolle uns Jesus zugedacht hat. Und finden wir uns hinein in diese Rolle, Wenn wir diese Rolle ausfüllen, werden wir so perfekt, wie er uns gedacht hat. Und dann sind wir sicher bei ihm. Amen.